Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und unseren Podcast Tietiet hier aus dem schönen Ostfriesland gibt es inzwischen seit über 5 Jahren und wir haben mehr als 120 Folgen. Und wir beschäftigen uns mit allen Themen rund um Frauen und Mädchen, also Zonta-Themen. Und unseren Podcast könnt ihr alle 14 Tage hören. Und damit ihr keinen verpasst, drückt die Glocke und abonniert den Podcast. Das hilft uns. Vielen Dank. Ja, heute haben wir ein Thema Female Executive Search, also die Frage, wie finden Unternehmen eigentlich weibliche Führungskräfte? Und dazu haben wir zwei Expertinnen, nämlich Fiona Ruff und Nina Bransch. Und wir begrüßen euch ganz herzlich heute zum Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, ihr seid beide ganz erfahrene Führungskräfte. Ihr seid Personalberaterin oder wie man vielleicht auch so umgangssprachlich sagt, Headhunterin. Und ihr seid beide Zontiens. Vielleicht mögt ihr euch erst mal vorstellen. Fiona, dich kennen wir schon. Mhm. Du hast einen schönen grünen Pulli an, du kommst aus Irland, also die Farbe ist Programm. Dich hatten wir schon mal im Podcast. Erzähl doch ein bisschen was über dich.
Ah, okay, alles klar. Dankeschön, ihr beiden. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich mit der Plattform 2030 hier, was es ja noch gibt. Aber seit über 2 Jahren arbeite ich zusammen mit Nina bei Hunting Her als Partnerin. Und Nina hat mich auch dorthin gebracht. Also, und wir arbeiten sehr gut und sehr eng zusammen. Und ich habe ja 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft in unterschiedlichen Industrien. Ich war zwischendurch auch als Consultant tätig und bin halt, wie ihr wisst, ein Frau für Frauen. Also ich engagiere mich seit knapp 20 Jahren jetzt bei Zonta und andere Frauenorganisationen und habe natürlich ein großes Netzwerk, bin aber auch sehr intrinsisch motiviert, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und überhaupt Frauen voranzubringen, auch in unserer Wirtschaft. Und deshalb ist es eine wunderbare Sache, dass ich diese beiden Sachen kombinieren kann, mein wirtschaftlicher Hintergrund und mein Netzwerk und auch meine Motivation, hier voranzukommen. Und was auch leider immer noch wichtig ist.
Ja, vielen Dank, Fiona. Du hast gerade gesagt, die Plattform 2030, wir können vielleicht für diejenigen, die den Podcast damals nicht gehört haben, nochmal sagen, es ist eine Plattform, auf der Unternehmen sichtbar gemacht werden, die von Frauen oder mehrheitlich von Frauen geführt werden. Ne?
Genau, richtig, so ist es.
Also insofern, thematisch passt es auch zu unserem heutigen Thema. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Nina.
Danke.
Wir kennen uns noch nicht.
Dankeschön. Ich stelle mich gerne vor. Nina Bransch ist mein Name. Ich bin seit mehr als 15 Jahren inzwischen schon als Personalberaterin tätig und war ursprünglich mal 10 Jahre bei einem global aufgestellten Executive Search Unternehmen als Partnerin, damals am Standort in Düsseldorf. Und habe damals sowohl Männer als auch Frauen für die jeweiligen Projekte rekrutiert und habe mit einem generalistischen Ansatz gearbeitet für mittelständische Unternehmen, aber auch für größere internationale Konzerne. Und dann hat diese Beratung damals eine Kooperation mit Hunting Her gestartet. Und mich hat diese Positionierung von Hunting Her und dieser Fokus auf Führungsfrauen direkt angesprochen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass meine Kunden und Kundinnen auf dieses Thema sehr gut ansprechen und habe mich dann entschlossen, als Partnerin bei Hunting Her aktiv zu werden und habe quasi die Seiten gewechselt. Und privat bin ich Mutter von 3 Kindern, war durchgehend berufstätig, habe also auch immer persönlichen Interesse daran gehabt, Frauen in Führungspositionen zu begleiten und sie dahingehend zu unterstützen. Und bin im Jahr 2010 auch in Baden-Baden Mitglied geworden bei Zonta und freue mich, da in einem sehr aktiven Club vor Ort Mitglied sein zu dürfen und Teil sein zu dürfen.
Jetzt haben wir so viele Anknüpfungspunkte schon gehört. Hunting Her, so heißt eure Firma. Und ich glaube, für diejenigen, die in dem Thema nicht so viel unterwegs sind, müssen wir noch mal erklären, Personalberatung, da geht es also darum, dass ihr Kandidaten beziehungsweise in diesem Fall Kandidatinnen identifiziert und den Unternehmen ganz passgenau Kandidatin vorstellt. Das ist so ein bisschen das, was Personalberatungen machen.
Genau.
Und nun habt ihr gesagt, ihr spezialisiert euch auf die Besetzung von Führungsfunktionen mit Frauen. Deswegen Hunting Her. Wie, ja, eigentlich sollte man ja meinen, Mensch, ist ja selbstverständlich, dass Frauen in Führungsfunktionen, wir wissen, glaube ich, alle, dass das nicht selbstverständlich ist, auch im Jahr 2025 immer noch nicht. Wie reagieren eure Kunden auf euer Angebot?
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Kunden darauf reagieren. Im Großen und Ganzen werden wir aber mit recht offenen Armen empfangen. Es hat inzwischen durchweg haben viele Unternehmen natürlich die Notwendigkeit erkannt und auch den Sinn und auch erkannt, wie wichtig es ist, sich sowohl mit Frauen als auch mit Männern in Führungspositionen entsprechend zu positionieren. Und da unterstützen wir natürlich, weil es für die Unternehmen selbst immer schwierig war und auch aktuell noch schwierig ist, entsprechend Führungsfrauen zu finden und die Stellen dann selbst zu besetzen. Und da leisten wir natürlich einen großen Beitrag und unterstützen diese Unternehmen auf dem Weg dahin, sich diverser aufzustellen. Sodass ich sagen würde, die Unternehmen natürlich, mit denen wir zusammenarbeiten, die reagieren sehr positiv. Die möchten das natürlich auch, die unterstützen das und die haben diesen Mehrwert erkannt. Gleichwohl gibt es natürlich auch immer noch, auch heute noch im Jahre 2025, skeptische Stimmen, die gerade so kleinere oder mittelständische Unternehmen oder in bestimmten Branchen, die das noch nicht so ganz einsehen, die uns wirklich auch sagen, naja, wir waren ja bisher schon sehr erfolgreich und wir sehen da keine Notwendigkeit, in unserer Führungsmannschaft eine Veränderung jetzt herbeizuführen. Obwohl, wenn man sich das ansieht, einem vielleicht in Geschäftsführung und Vorstandsebene oder auch Bereichsleitungsebene dort tatsächlich dann ausschließlich nur Männer beschäftigt sind. Also das ist keine Seltenheit.
Das ist ganz interessant. Mal zum allgemeinen Verständnis, Nina. Sprecht ihr die Unternehmen an oder ist es umgekehrt so, dass die Unternehmen euch ansprechen? Nur, dass man das mal versteht, wie das funktioniert bei euch.
Also die größeren Konzerne kommen durchaus auch proaktiv auf uns zu, die unter Umständen Quoten erfüllen müssen, die eben erkannt haben oder die ja in der Regel Quoten erfüllen oder sich Ziele gesetzt haben als Unternehmen, wo von der Führungskraft bis zur Personalabteilung es eine Zielerreichung gibt und auf dem Weg dahin leisten wir eben unseren Beitrag, um sie da zu unterstützen. Das sind Unternehmen, die proaktiv auf uns zukommen. Und dann gibt es aber auch von uns aus, also von Beraterseite aus, wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte oder unterschiedliche Interessensgebiete und sprechen natürlich auch Firmen proaktiv an, für die wir gerne tätig wären oder wo wir sehen, da gibt es eigentlich einen großen Bedarf. Die sind bisher nur mit männlichen Führungskräften aufgestellt. Wir alle sind ja auch persönlich überzeugt von dem, was wir machen und wir möchten ja wirklich einen aktiven Beitrag auch zu einer Veränderung leisten und deshalb sprechen wir auch direkt Unternehmen an.
Ich würde gerne nochmal die Motivation hinterfragen. Frauen in Führungsfunktionen. Du hast gerade schon von Quoten gesprochen. Es gibt so ein wunderbares Buch, Wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Was sagen Männer dann eigentlich? Und ich bin auch ich habe eine Unternehmensberatung, habe also viel auch mit männlichen Führungskräften zu tun. Und das, was die beiden Männer dort in ihrem Buch beschreiben, wie Männer nämlich über Frauen und die Notwendigkeit von Frauen in Führungsfunktionen reden, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, das ist häufig was ganz anderes als das, was sie sagen, wenn wir Frauen mit im Raum sind. Und ich würde noch mal gerne schauen, was macht gemischte Teams einfach besser? Also meine Frage impliziert schon, ich glaube daran, dass gemischte Teams besser sind. Aber was ist der Unterschied, wenn Frauen in Führungsfunktionen sind?
Also aus meiner Erfahrung und auch was dem Feedback, was ich von unseren Kunden bekomme, ist es, also erstens sagen alle Männer immer, sobald eine Frau im Raum ist, ändert sich die Stimmung und ändert sich auch die Gepflogenheiten. Also man geht anders miteinander um. Gestern Abend habe ich sogar auf einem Netzwerkevent mit einem Geschäftsführer gesprochen. Der hat das genau zu mir wieder gesagt und er sagte auch irgendwie, es wird auch sachlicher. Finde ich interessant. Also erstens, es gibt, also wir wissen ja auch von Studien, dass diverse Teams innovativer sind, mehr auf Nachhaltigkeit fokussiert sind und letztendlich profitabler. McKinsey führt eine Studie seit 20 Jahren durch, alle 5 Jahre neu. Letztes Jahr kam es wieder aus, Diversity Matters. Und dort haben sie aufgezeigt, dass europäische Unternehmen eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, profitabler und innovativer zu sein, wenn sie mit gemischten Führungsteams haben. Also es ist vielfältig belegt, aber es ist auch das, was wir hören. Also auch zum Beispiel neulich in einem Besetzungsprozess hat ein, es war ein Maschinenbauunternehmen, einen großen, und sie wollten unbedingt gerne eine Frau, weil sie eben sehr, sehr männlich dominiert sind, sowohl in der Belegschaft als auch in der Führungsetage. Und eine der Geschäftsführer sagte auch irgendwie, ja, das ist eine super kompetente Frau, also keine Frage, also diese Aufgabe kann sie auf jeden Fall leisten. Die ist aber nur so charmant, ob sie sich durchsetzen wird mit unseren, Männern in unseren Haifischbecken. Also teilweise fallen dann solche Sprüche, wo es auch dann, wo man oft sieht, das ist diese oft manchmal diese Kultur, die da drin ist, die auch nicht gewollt ist, wo auch die Geschäftsführung sieht, wir brauchen eine andere Kultur und das schaffen wir nur mit anderen Persönlichkeiten. Aber das ist natürlich schwierig und da haben sie oft Bedenken oder wie auch immer, obwohl sie auch wissen und auch mal, also in dem Fall dann auch was tun dagegen, bereit sind, diesen Weg zu gehen, auch diese Frau, die dann die Stelle bekommen hat, zu unterstützen und sie auch erfolgreich zu machen, nachhaltig.
Ich finde das ganz interessant, dass, also du sagst, sie sehen, wir brauchen Frauen, trotzdem merkt man an diesen Sprüchen, zum Beispiel in dem Buch von den beiden Männern, was immer noch für Vorurteile herrschen. Ich glaube, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war in einem Unternehmen, da sagte der Vorstandsvorsitzende, naja, wenn Sie meinen, wir können eine Frau einstellen, aber wenn, dann eine intelligente. Und also krasser Spruch, ne? Ich meine, das würde niemand jemals über einen Mann sagen. Und aber wie, jetzt haben wir schon gesprochen, Frauen in Führungsfunktionen. Wir haben über die Männer gesprochen, die Frauen natürlich auch unterstützen müssen und die eine Kultur schaffen müssen, dass Frauen dort erfolgreich sein können. Frauen trauen sich Führung manchmal weniger zu als Männer. Auch dazu gibt es ja Studien, ne? Also wenn Frauen die Anforderungslisten lesen, denken sie, ich erfülle die 1-2 Punkte nicht. Ich glaube, ich bewerbe mich nicht. Bei den Männern, wenn die 5 Punkte nicht erfüllen, denken sie, oh, ich glaube, ich bin gut geeignet. Ticken wir einfach unterschiedlich. Wie ist da so eure Erfahrung? Wie trauen sich Frauen Führung zu und wie ermutigt ihr sie, dass sie das können?
Also grundsätzlich trauen sich Frauen Führung schon zu, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist, glaube ich, der große oder der wichtige Punkt, dass Frauen durchaus führen möchten. Es gibt nämlich genauso Studien, die eben zeigen, dass Männer und Frauen gleichermaßen den gleichen Anspruch oder Willen an eine Führungsposition haben. Aber letztlich, wenn es dann wirklich darum geht, diese Position auszuüben, schrecken die Frauen insbesondere dann zurück, wenn es eben mit Teamverantwortung zum Beispiel verbunden ist. Und da muss man eigentlich hinterfragen, warum ist es so? Und es sind eben oft die Rahmenbedingungen, die Frauen dann daran hindern, so eine Führungsposition auszuüben. Oder gerade junge Frauen, die ihre Karriere vor sich haben, beobachtet man auch in Unternehmen, die Männer sind die Ersten, die rufen, ich jetzt Führungs- und Teamverantwortung übernehmen, und Frauen schrecken da noch lange vor zurück, bevor sie diesen ersten Schritt machen, der aber so wichtig ist, um die Karriere dann eben frühzeitig ins Rollen zu bringen. Und Das liegt natürlich zum einen, oder ist es wichtig, dass Führungskräfte selbst junge Talente und Potenziale erkennen und die dann auch aktiv ansprechen und ermutigen, also die Arbeit auf Seite der Unternehmen und innerhalb der Unternehmen selbst. Und unsere Aufgabe ist es, wenn wir jetzt Kandidatinnen ansprechen, sie natürlich auch auf der einen Seite zu ermutigen, diesen nächsten Schritt auch zu gehen und ihnen eben deutlich auch nochmal zu machen, welche Qualifikationen sie mitbringen. Wir erörtern das ja auch mit den Kandidatinnen, die wir ansprechen, warum wir sie für diese jeweilige Führungsaufgabe auch für geeignet halten. Und es ist so ein gemeinsamer Prozess. Wir gehen gemeinsam auf eine Reise und begleiten sie quasi dahin, bis sie den Kunden kennenlernt und stehen ihr für alle Gedanken, Sorgen, die sie möglicherweise hat, zur Verfügung und tauschen uns da aktiv aus.
Das heißt, eure Aufgabe ist nicht nur die Identifikation, sondern auch die Ermutigung dieser Frauen, die ihr in die Funktion bringen wollt.
Genau, also ich finde Ermutigung in unserem Fall, viele Frauen, die wir ansprechen, möchten ja auch eine Führungsposition übernehmen. Da sind es dann vielleicht Kleinigkeiten, die noch im Wege oder im Raum stehen, die wir dann auch wirklich im Gespräch mit dem Kunden, im Austausch beseitigen können und aus dem Weg räumen können, sodass sie da wirklich gestärkt auch in einen solchen Bewerbungsprozess starten können. Aber manchmal sind so ganz konkrete Kleinigkeiten, die dann eine Frau an einer neuen Führungsaufgabe hindern. Also ich hatte eine Kandidatin, die eine europaweite Funktion übernehmen sollte, eine Bereichsleitung, und da wäre es fast daran gescheitert, dass sie auf ihrem Freitagnachmittag zu Hause im Homeoffice verzichten hätte müssen. Also sie war nicht bereit oder nicht in der Lage, muss man sagen, wegen der Familie, diesen neuen Job auszuüben, der eben verlangt hätte, dass sie auch freitags präsent ist im Büro. Und bisher hatte sie den Freitagnachmittag frei für die Familie. Und da muss man wissen, ihr Ehemann ist zu Hause im Homeoffice. Der hätte also durchaus auch diese Unterstützungsarbeit zu Hause dann Freitagnachmittags übernehmen können. Es wäre für sie ist für sie ein Wahnsinnskarriereschritt gewesen. Man hat ihr das zugetraut, sie hätte das auch toll machen können. Und dann wäre es um ein Haar daran gescheitert, dass sie Freitagnachmittags bisher eben zu Hause war und der Ehemann nicht direkt bereit war zu sagen, ja, ich übernehme das jetzt für dich. Und das sind so auch so zwischenmenschliche Themen, wo wir sehr früh einfach die Kandidatinnen und deren Situation versuchen zu verstehen und eben auch im Gespräch unterstützen und versuchen, eine Lösung zu erarbeiten mit ihnen.
Wie war jetzt die Lösung in diesem Fall? Das war eine familiäre Lösung, dass sie den Mann überzeugen konnte, oder konnte sie das Unternehmen überzeugen?
In dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass die Kandidatin den Job wegen diesem Freitagnachmittag dann abgesagt hat. Also sie hat diesen Schritt nicht gemacht, was ich letztlich sehr traurig fand. Wir haben die Position gut besetzen können mit jemand anderem, der da auch heute noch glücklich ist. Aber für diese junge Frau hat mir das bis heute, tut mir das leid, und ich verstehe es eigentlich nicht, dass es an so einem Freitagnachmittag dann letztlich scheitert.
Naja, das zeigt aber ja auch noch klar, dass die Rollenverteilung im familiären Bereich, dass da ja auch noch sehr viel Bedarf ist, das miteinander zu besprechen, aufzuteilen. Man hat ja eigentlich das Gefühl, dass die jungen Leute da ein bisschen offener sind. Aber wenn ich das jetzt höre, scheint es doch immer noch ein aktuelles Problem zu sein.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Also auch das ist ein bisschen, was auch unsere Arbeit ausmacht im Vergleich zu einem generalistischen Ansatz. Oder wenn man jetzt hauptsächlich männliche Kandidaten auf der Liste hat, du musst oft viel mehr Frauen ansprechen, weil es gibt einen höheren Anteil an Frauen, die gleich abbügeln, weil sie sagen, sorry, ich habe Kinder, ich kann nichts mehr, als was ich jetzt mache. Oder kann nicht umziehen, kann nicht pendeln, kann nicht mehr Verantwortung nehmen, whatever. Es gibt sehr viele, die einfach das sagen, geht gerade nicht, ich mache das später. Also sie setzen sozusagen ihre Karriere on hold für die Familie. Und reden auch gar nicht. Also sie sind auch nicht gewillt, dann darüber zu überlegen und gemeinsam mit dem Partner zu besprechen, ob sie es vielleicht dann doch irgendwie eine Lösung findet. Das finden wir immer sehr schade und versuchen ein bisschen da mit denen ins Gespräch zu gehen. Aber das ist natürlich dann wiederum sehr abschreckend oder schwierig für andere Personalberater, weil sie gehen einfach mal offen an der Geschichte ran quasi und merken, dass sie plötzlich eine tolle Liste an männlichen Kandidaten haben. Und bei den Frauen tut sich dann halt wenig. Sie kommen nicht an denen ran, die interessant sind oder die sie herankommen, viele blocken ab. Oder es geht schief im Laufe der Gespräche, weil viele Frauen werden auch von Personalberater nicht ernst genommen oder fühlen sich nicht wohl oder wie auch immer. Also da gibt es auch schlechte Erfahrungen. Und so während ein Prozess ist es oft dann so, dass am Anfang sollte Kandidatin auf der Liste sein und am Ende ist keine Kandidatin auf der Liste. Mhm.
Das finde ich ganz spannend. Ne? Du hast gerade schon gesagt, also wenn man eine Position mit einer Frau besetzen will und definitiv mit einer Frau, muss man sehr viel mehr Kandidatinnen identifizieren. Und das bedeutet natürlich, ich weiß nicht, ob sich das im Preismodell niederschlägt oder so, das ist natürlich für euch sehr viel mehr Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass Personalberatungen, die Männer oder Frauen nehmen, natürlich dann sagen, Mensch, ich habe jetzt drei gute Männer, du ist auch gut, genau. Die präsentiere ich und einer von denen soll es dann werden. Also insofern habt ihr da schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr seid ja auch ganz viel in der Presse, also in vielen Artikeln haben wir über euch gelesen. Gibt es noch andere Personalberatungen, die sich wirklich auf die Besetzung von Führungsfunktionen mit Frauen spezialisiert haben oder seid ihr da allein unterwegs?
Also das ist schon unser Alleinstellungsmerkmal. Wir kokettieren auch immer damit, dass wir Marktführer mangels Wettbewerb sind, weil es einfach von der Wettbewerbssituation, es gibt natürlich inzwischen die großen Personalberatungen, die haben alle eine Diversity-Sparte. Und die versuchen es natürlich auch, Positionen mit Frauen zu besetzen, was durchaus auch mal gelingt. Aber wie die Fiona schon gesagt hat, das ist ein anstrengender Prozess. Wir müssen da sicherlich dreimal mehr Steine umdrehen, um eine entsprechende Shortlist mit Kandidatinnen zu füllen, die wir dann unseren Kunden präsentieren können. Und da schrecken eben viele generalistische Personalberatungen davor zurück. Und dann erleben wir eben häufig, das ist das, was uns auch zum Teil Kunden aus vorherigen Projekten dann übermitteln, da wird dann eben eine Liste präsentiert an drei oder vier männlichen Kandidaten und dann kommt, wenn man Glück hat, eine Frau dazu. Aber dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn man dann Vorstellungsgespräche führt als Hiring Manager oder Führungskraft, die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau dann den Job bekommt, ist verschwindend gering, weil sie einfach konkurriert gegen diese drei oder vier Männer, die auf der Liste stehen. Und in unserem Fall ist es anders. Wir liefern eben eine Liste an drei oder vier tollen qualifizierten Frauen und der Job wird dann auch mit einer Frau besetzt. Das macht schon deutlich was aus.
Ja, vielleicht auch ergänzend, was natürlich auch bei uns auch super wichtig ist und ein großen Erfolgsfaktor sind zum einen unsere Netzwerk. Also Netzwerk ist natürlich wichtig und viele männliche Headhunter haben einfach ein männliches Netzwerk. Das ist einfach so. Und für die ist es dann schwieriger natürlich dann, die Frauen zu identifizieren und anzusprechen. Und das andere Thema ist natürlich schon unser Namen. Also Hunting Her, die gibt es seit 18 Jahren auf dem Markt. Wir haben also einen sehr guten Ruf und wie du sagst, sind auch inzwischen sehr bekannt, auch in den Medien. Und wenn wir anklopfen, also auch bei Führungsfrauen, die uns nicht kennen, die sind natürlich erstmal neugierig und wollen wissen, was ist denn diesen Hunting Her? Und die nehmen auch an, dass wir ihr Themen im Vordergrund haben. Also richtigerweise nehmen sie das an. Und sie nehmen auch an, dass unser Auftraggeber, dass unser Mandant sozusagen auch ein ernsthaftes Interesse hat, eine Frau einzustellen. Und das macht wirklich auch viel aus, weil viele Frauen haben eben, wie gesagt, schlechte Erfahrungen gemacht, auch in Bewerbungsprozesse, wo sie eigentlich sagten, ich war perfekt für den Job und trotzdem hat es einen Mann gekriegt, verstehe ich nicht warum und habe auch kein gutes Feedback bekommen, warum ich den Job nicht bekommen habe.
Ja. Damit kann ich ganz viel anfangen, ne? Wenn jemand euch beauftragt und nicht nur sagt, naja, also wenn es nicht anders geht, dann nehmen wir auch eine Frau, sondern ganz bewusst sagt, also wir wollen diese Funktion mit einer Frau besetzen und wir wollen auch die Auswahl zwischen verschiedenen gut qualifizierten und kompetenten Frauen haben. Fiona, du hast gerade gesagt, Netzwerke jeder von uns lebt von Netzwerken. Wir können ja hinterher auch noch mal gucken, was das für die Frauen bedeutet und was ihr vielleicht für Tipps habt. Aber welche Netzwerke nutzt ihr, um die Frauen für die Jobs zu identifizieren?
Ja, also wir sind alle in unterschiedliche Netzwerke und haben natürlich unser persönliches Netzwerk auch. Und oft haben wir auch einen gewissen Schwerpunkt anhand von unserer beruflichen Erfahrung. Ich habe zum Beispiel auch sehr viel jahrelang in der IT-Branche gearbeitet und habe dementsprechend auch ein Netzwerk im IT-Bereich. Ich bin auch in unterschiedlichen IT-Gruppen und Netzwerke drin. Und auch das Thema KI ist ein Thema, der mich beschäftigt und ich auch dann in unterschiedliche KI, Frauen in KI-Gruppen unterwegs bin. Ich gehe auch auf viele verschiedene Konferenzen, auch Women in Tech-Konferenzen zum Beispiel, um dort Frauen kennenzulernen. Und natürlich werden wir auch sehr häufig angesprochen von potenziellen Kandidatinnen oder von Frauen, die offen sind für einen Wechsel oder vielleicht proaktiv suchen. Und da kommen natürlich auch sehr viele Frauen auf uns zu, die wir dann in unserem Pool, unserer Datenbank haben und auch persönlich auf unserem Radarschirm und wissen, die können wir kontaktieren, wenn wir eine Position haben. Oder vielleicht, wir können sie fragen, ob sie jemand kennt, die vielleicht in dieser Branche Expertin ist oder wie auch immer.
Wenn ihr jetzt mal so sagen solltet, was wären so eure 2, 3, 4 wichtigsten Tipps für Frauen, die, Nina, du hast gerade selbst gesagt, ne, du hast 3 Kinder, bist trotzdem in so einer hochkarätigen Funktion als Partnerin bei Huntinghör. Wie gelingt das, eine Führungsaufgabe mit Familie oder einem Familienleben zu vereinbaren? Was sind da so eure Tipps?
Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich gut organisiert, dass man ein Backup hat, für die Kinder, die gerade wenn sie jünger sind, ja auch kurzfristig durchaus mal krank sind. Und in solchen Situationen braucht man einfach ein gutes Netzwerk. Und um die eigene Karriere voranzutreiben, muss man einfach die Angst überwinden, dann um Hilfe zu bitten. Und man muss Hilfe auch annehmen können. Und sei es nun familiär oder Babysitter im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, da gibt es so viele Möglichkeiten, andere nette Menschen, die einen unterstützen oder die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die diese Hilfe dann auch anzunehmen und sich da eben entsprechend aufzustellen. Wir alle wissen, dass Kindergärten und Schulen nicht immer bis nachmittags die Betreuung bieten, die wir bräuchten und gerne hätten. Und für solche Situationen muss man sich eben aufstellen. Das finde ich ist mal das Wichtigste. Und dazu gehört natürlich ganz klar, dass man auch einen Partner hat, der das mitträgt und mit unterstützt, dass man sich so familiär aufstellt, dass die Frau das nicht alleine wuppt. Denn ein Vollzeitjob plus die Care-Arbeit in der Familie, das ist nicht machbar. Also oder nur machbar, wenn man am Ende gesundheitlich dann Schäden in Kauf nehmen würde. Deshalb muss man auch da frühzeitig an sich selbst denken und für Entlastung sorgen. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Dann hat man auch, wenn man weiß, die Familie ist gut versorgt, hat man auch den Kopf frei, um sich auf die Karriere und den Job auch besser konzentrieren zu können. Und da gibt es inzwischen viele Möglichkeiten. Ich denke, jeder, der Karriere machen möchte, hat die Möglichkeit dazu, weil man sich entsprechend aufstellen kann. Also da gibt es so viele Möglichkeiten inzwischen. Man muss sie dann eben auch in Anspruch nehmen oder kreativ werden.
Jetzt haben wir speziell so diesen Bereich Vereinbarkeit beleuchtet, ne? Wichtige Tipps, Nina. Vielleicht können wir aber auch noch mal gucken auf das Verhalten von Frauen in Unternehmen. Wir wissen, glaube ich, alle, auch zum Beispiel Marion Knaatz hat viel drüber gemacht, ne? Schiboss. Ja. Frauen verhalten sich einfach anders in Führungsfunktionen. Was sind da eure Erfahrungen oder was würdet ihr Frauen, Fiona, vielleicht hast du so ein paar Sachen, die du Frauen mit auf den Weg geben würdest in dem Moment, wo sie die Vereinbarkeit sichergestellt hat?
Ja, also verschiedene Tipps. Einmal zum Beispiel ist das ganze Thema Sichtbarkeit, ist natürlich ein großes Thema bei Frauen, auch vielleicht Anerkennung genannt. Frauen arbeiten häufig fleißig vor sich hin und denken, ihre Arbeit spricht für sich und irgendwie sie werden dann befördert oder sie kriegen dann die nächste Gehaltserhöhung, weil sie einfach eine gute Arbeit leistet. Und das ist kein Zweifel, dass sie eine super Arbeit leistet, aber es reicht nicht, einfach zu erwarten, dass die Leistung alleine zählt und dass das Unternehmen proaktiv auf dich zukommt, sondern das muss man selber gestalten. Und es gehört mehr als nur die Leistung, es gehört nämlich auch die Anerkennung deiner Arbeit, deinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens, alleinstehend und auch dann mit deinem Team. Es gehört, die richtigen Kontakte zu haben. Also jeder erfolgreiche Führungskraft, ob Mann oder Frau, wird immer sagen, ich hatte along the way Sponsoren, also Förderer. Leute, also nicht unbedingt Mentoren. Das ist, Frauen haben oft Mentoren und Männer haben Sponsoren. Mhm. Also das sind Menschen, die dich unterstützen, oft behind the scenes, die dich ins Gespräch bringen bei einer Beförderung oder die dich mit jemand vernetzt oder wie auch immer. Also der einfach dich ein bisschen unterstützt, proaktiv, wenn auch vielleicht nicht öffentlich. Und das sind, da sollten Frauen immer schauen, dass sie solche Sponsoren haben oder und dass sie auch erkannt werden mit ihrer Arbeit und dass sie Zeit nehmen, um dieses Netzwerken zu tun, berufliches Netzwerk, nicht nur weibliches Netzwerken, was ja immer die Seele gut tut, aber die richtigen Kontakte zu haben. Und das sparen Frauen viel, was ich verstehe auch, weil wir sind ja, gerade wenn wir Familien haben, sind wir super immer on the limit. Und gerade Frauen in Teilzeit, die kommen rein, die arbeiten nonstop und sie gehen wieder. Mhm. Und sie haben gar keine Zeit für Smalltalk at the coffee machine oder mal zu überlegen, wer wäre jetzt eine gute Kontakt für mich? Wen könnte ich vielleicht in einen anderen Bereich, andere Abteilung mal mit einem Coffee trinken gehen? Also diese Sachen. Und das, darunter leiden sie. Und auch das Thema Remote. Wenn viele Frauen mehr Remote machen, weil es natürlich besser ist, um das ganze Thema Familie zu vereinbaren, verlieren sie Sichtbarkeit im Unternehmen. Und leider haben wir alle diese Affinity Bias, das heißt Leute, die vor mir sind und ich die regelmäßig sehe, an denen denke ich, wenn ich eine Beförderung oder ein neues strategisches Projekt denke, nicht an der Frau, die zu Hause sitzt und eine tolle Arbeit leistet.
Ja, lass uns nochmal, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, Männer müssen Sponsoren oder Männer haben Sponsoren und Männer können natürlich auch die Situation, Frauen auch, aber die Situation von anderen Frauen verbessern, indem sie Sponsoren sind. Lass uns nochmal auf diese Rolle gucken. Wie können Männer dann auch zum Gelingen beitragen? Was können sie wirklich tun?
Also auf jeden Fall ist es, finde ich, eine der wichtigsten Hebel, die wir Frauen noch nicht richtig für uns entdeckt haben, diese sogenannte Male Allies, wie die Herren Herr und Speer, für die Autoren von dem Buch, den du erwähnt hast, auch immer wieder propagieren. Oder He-for-She-Botschafter, wenn du so willst. Und ich glaube, das kann auch ganz klein anfangen, also Frauen können damit ganz klein anfangen im Unternehmen, Male Allies um sich zu, oder zu gewinnen, für sich zu gewinnen. Angefangen von, wenn ich in einem Meeting sitze, was ich glaube, jeder von uns kennt, und ich bringe eine Idee vor oder einen Vorschlag, keiner reagiert so richtig drauf und 10 Minuten später kommt der Kollege und bringt den gleichen Idee. Ja, in dem Fall kann eine Frau zum Beispiel vielleicht nachträglich, also in dem Fall kann man sowieso sagen, das war meine Idee und da wäre es natürlich gut, wenn Männer und Frauen in dem Raum auch sagen würde, ja, das ist Fiona hat das gesagt, beispielsweise, oder die Führungskraft sagt, ich glaube, Fiona hat das gesagt, ich greife das wieder auf, also dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird, aber auch mal nachträglich kann auch zum Beispiel eine Kollegin, die ein oder andere Kollege gut kennt in dem Raum, zu ihnen gehen und sagen, hast du das wahrgenommen, hast du das gesehen, wie findest du das, fandst du das richtig und das nächste Mal, wenn es passiert, kannst du mal was sagen. Also, dass man einfach anfängt, auf kleine Art und Weise über den täglichen Sachen, die passieren, das nennt man oft Microaggressions, die man nicht, die viele Menschen nicht darüber reden, aber eigentlich doch merken, dass wir die thematisieren und Männer für uns gewinnen, uns da zu unterstützen.
Das finde ich schön, dass wir auf den Punkt nochmal kommen. Ich habe gerade einen Kunden, die nehmen wahr, dass Gleichberechtigung bei ihnen nicht besonders ausgeprägt ist. Haben sich jetzt vereinbart und haben gesagt, wenn wir so etwas wahrnehmen, dass jemand vielleicht gar nicht böse gemeint, sagt, Mädchen, das hast du gut gemacht. Niemand würde sagen, ne, das finden wir auch in dem Buch, niemand würde sagen, ach Junge, das hast du gut gemacht. Ja. Aber dann, wie du sagst, Fiona, hinterher ein Feedback zu geben und zu sagen, ah, das war jetzt irgendwie nicht so ganz die richtige Tonalität. Ja. Und da wirklich gegen diese unbewussten, ich unterstelle mal, dass es unbewusst ist, Verhaltensweisen auch wirklich aktiv anzuarbeiten.
Ich habe eine Sache, die mich immer wieder so ein bisschen, ja, so ein bitterer Beigeschmack, finde ich. Das war bei Marion Knaatz, auch mit der gläsernen Decke, dass man immer so ein bisschen als Frau das Gefühl bekommt, man müsste sich männlicher verhalten, um sich durchsetzen zu können. Und es macht aber ja eine Frau aus, dass sie so ist, wie sie ist. Und das sind, glaube ich, ja auch die positiven Eigenschaften für die Unternehmen, dass eben Frau anders denkt oder handelt. Trotzdem, auch jetzt habe ich noch das Gefühl, wir sind immer noch bei so einem Punkt, wenn man in einer bestimmten Situation ist, dass man ja, ein bisschen Mut haben muss und männlicher oder dominanter auftreten muss, als man das vielleicht eigentlich möchte. Oder wie nehmt ihr das wahr?
Also ich, sorry, Nina, willst
Gern
du?
Gerne, Fiona, mach du, Fiona.
Also ich glaube, es ist tatsächlich, also solange wir immer, also wenn eine Frau in einem Raum oder in einem Unternehmen ist, wo es ganz wenig Frauen gibt, dann hat sie leider, glaube ich, schon keine andere Wahl, als in diesem Umfeld zu agieren und letztendlich diese Spielregeln, die es dort gibt, auch zu achten, darauf zu achten. Ich finde, es ist eine schwierige Unterfangen, weil du hast recht, es bringt ja nichts, dass wir uns komplett anpassen und zu einem weiblichen, also einem Mann in Rock werden. Das haben wir alle gesehen, dass das nicht gut ist. Die Herausforderung ist, Frau zu bleiben und dein Frau zu stehen sozusagen und vor allem authentisch zu bleiben und dennoch innerhalb dieser Spielregeln zu agieren. Und ich glaube, Frauen können das schon tun. Also ich kenne das Buch von Marion Knaatz, ich finde es auch fantastisch. Und sie gibt auch sehr gute Beispiele und Vorschläge, wie man genau agieren kann. Und das hat schon ein bisschen mit diesem Augenkontakt und dastehen und nicht zurückweichen und so weiter. Dennoch kann man das auf eine charmante, und das ist, will ich jetzt nicht kleinreden, auf eine weibliche Art machen. Und letztendlich, Frauen sind sehr gute in Beziehung. Wir sind sehr empathisch, wir können Menschen gut lesen und wir können super Beziehungen aufbauen, auch sehr vertrauliche. Und wenn wir uns darauf Wert legen und das auch tun, auch strategisch, auch ein bisschen mehr strategisch daran denken, dann glaube ich, können wir diese Fine Line laufen zwischen weiblich bleiben und dennoch gut agieren und vor allem Einfluss haben in solche männlichen Umfeld, wo die Spielregeln halt sind, wie sie sind, noch solange es nicht genug Frauen gibt.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Fiona, ne? Zu sagen, du hast vorhin schon mal gesagt, nehmt euch Zeit für dieses Netzwerken, für den Kaffee mit dem möglichen Sponsor. Geht die Dinge strategisch an und da einfach wirklich bewusst auch die eigene Karriere in den Blick zu nehmen. Und ja, ne, also wir müssen nicht männlich werden, aber an der Stelle einfach ein bisschen strategischer uns aufstellen. Nina, ja, du hast gerade.
Nee, ich kann dem jetzt eigentlich nur zustimmen. Ich finde, was Fiona und auch was du jetzt eben noch gesagt hast, das fasst das ganz gut zusammen. In meiner Sicht bedeutet Karriere auch nicht immer nur Perfektion, sondern Mut. Und diesen Mut braucht man, um seine Frau zu stehen, um eben, man muss nicht immer perfekt vorbereitet sein, wie es viele Frauen tun, sondern man muss einfach die Dinge so nehmen, wie sie kommen und damit umgehen und auch mutig damit umgehen. Und das ist so ein Punkt, wo Frauen vielleicht manchmal noch zu zurückhaltend sind. Und man muss dann eben fordern und verhandeln und sei es Gehalt, sei es die Arbeitszeiten oder der nächste Karriereschritt, wenn man sich selbst entsprechend Ziele setzt, wo will ich in 3 Monaten, in 6 Monaten oder in 3 Jahren stehen, das auch entsprechend kommuniziert gegenüber den Vorgesetzten, gegenüber Mentoren und Sponsoren, sodass man sichtbar ist, dann ist man schon auf einem guten Weg, um entsprechend Karriere machen zu können.
Ich finde das jetzt ganz lustig, dass du das nochmal sagst mit dem Mut. weil mir da sofort eine Situation einfällt, die ich selber mal erlebt habe. Auch wirklich Vertragsverhandlungen, nur Männer. Und es wurde irgendwie von einem was vorgetragen in einem juristischen Fachjargon, wo ich irgendwann überlegt habe und die Runde geguckt habe, gesagt, okay, bin ich jetzt gerade die Einzige, die das jetzt nicht versteht? Und habe dann einfach den Mut gehabt zu sagen, okay, können Sie das Ganze vielleicht nochmal auf Deutsch sagen? Und alle haben gelacht und witzigerweise haben die Männer, die dabei waren, gesagt, und das waren wirklich auch, ich sage jetzt mal, Führungskräfte, die wirklich dann gesagt haben, ja, das würde ich auch ganz gerne nochmal, das habe ich jetzt eigentlich auch nicht verstanden. Keiner hat es gesagt, tatsächlich. Und es war auch überhaupt nicht schlimm, das zuzugeben. Aber ich glaube, man muss wirklich Mut haben und man muss authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Ja, da haben wir, glaube ich, so ein paar Dinge identifiziert, die wir Frauen mit auf den Weg geben können. Wir alle hier jetzt in diesem Podcast, Frauen mit doch viel Lebens- und Berufserfahrung und auch Familien bzw. Kindern. Ja, und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, Fiona, Frauen müssen auch Frauen stärken und Frauen ermutigen. Ja. Dafür sind wir bei Zonta.
Genau.
Vielen Dank
euch. Darf ich einen letzten Satz sagen, Susanne? Ich würde ganz gerne nur beenden mit folgendem Gedanke, weil das, glaube ich, wichtig ist nochmal für uns. Es heißt immer, sowohl von Männern als auch von Frauen, wir wollen ja nur die beste Person, die qualifizierte Person, also diese Leistung Metokratie, die wir haben in unserer Gesellschaft. Und da sind wir, glaube ich, alle einig. Ich glaube, keine Frau will eine Quotenfrau und ja, die Männer wollen auch keine Quote. Wir wissen, auch wenn Quote vielleicht erfolgreich sein kann. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und wir sind genauso dabei wie alle anderen. Die Frage ist, haben Frauen in dem bestehenden Prozess die gleichen Chancen, an diesen Job zu kommen, wie die Männer? Und wenn das gegeben ist, dann wird es automatisch, und wenn sie richtig an das rangehen, dann wird es automatisch Frauen und Männer in eine Führungsetage geben. Weil es wird dann die Beste genommen. Und alle haben die Chance quasi. Wenn man aber hört von vielen, die sagen, ich will nur die beste Person, und dann sitzen ausschließlich Männer, dann gibt es ein Problem dort. Und da auf dieses Problem zu schauen und zu sagen, warum haben wir eigentlich nur Männer und wo sind die Frauen? Diese Frage, das ist natürlich die Aufgabe von Unternehmen, die nachzugehen. Und das würde ich auch jeder Frau, jeder Zontchen auch raten, darauf zu antworten, wenn sie diesen Spruch hören, weil das hören wir natürlich sehr viel. Darauf zu antworten, ja super, wir auch. Wie sieht's denn bei euch aus in der Führungsetage? Genau. Habt ihr wirklich die beste Person?
Also ich vermute, wir haben da noch viele Jahre weiter zu tun.
Ja.
Und jetzt könnten wir noch Ausflüge machen in das Thema Gender Pay Gap, wo ja jetzt auch regulativ versucht wird, wenigstens auch die Bezahlung von Männern und Frauen gleichzustellen. Aber ich glaube, die Dinge fangen im Kopf an, bei Männern und bei uns Frauen.
Ja, absolut.
Vielen Dank für eure Zeit. Es war richtig interessant mit euch beiden. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast hört, alle 14 Tage. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke und abonniert unseren Podcast. Und vielen Dank euch beiden und viel Erfolg weiterhin.
Danke euch für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr auch das Thema sichtbar macht. Klasse.
Tschüss.